Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Die einen demonstrieren, wie das in den vergangenen Wochenenden auch schon der Fall gewesen ist, gegen die Maßnahmen der Vergangenheit. Und andere wiederum, sie diskutieren in diesen Tagen über den richtigen Weg aus der Krise heraus. Und da geht es dann zum Beispiel um die Milliarden und die Frage, soll das alles in Europa über Kredite abgewickelt werden oder sind nicht auch mindestens in Maßen Zuschüsse notwendig? Über dieses Thema werden wir Sie zu Beginn der Sendung ausführlich informieren. Dann haben wir unter anderem noch das Folgende. In Brasilien, Bolsonaro bleibt der Geisterfahrer in der Corona-Pandemie. Eingesperrt, trauriges Ende zum Ramadan-Feste in der Türkei. Und der Flugzeugabsturz in Pakistan wird uns beschäftigen. Und am Ende der Sendung natürlich der Blick auf das Sportgeschehen dieses Wochenendes. Wir beginnen aber natürlich mit dem, was in Europa in diesen Tagen passiert. Deutschland und Frankreich haben Vorschläge gemacht, wie Europa wieder auf die Beine kommen kann. Und eine Viererbande, dieser Ausdruck etwas despektierlich in der Tat sei erlaubt, hat andere Vorschläge auf den Tisch gelegt. Über all das möchte ich reden mit dem Kollegen Peter Kapern, den ich zunächst begrüße. Guten Tag nach Brüssel.
Einen Gruß aus Brüssel.
Was steht in diesem Papier, das die vier Staaten aufgelegt haben, die nicht ganz einverstanden sind mit Deutschland und Frankreich?
Ja, das ist ein Papier mit erstaunlich vielen Unschärfen. Und in Teilen ist es geradezu seltsam, weil es Dinge fordert, die eigentlich längst erfüllt sind oder aber die nie abgewiesen oder in Abrede gestellt worden sind. Im Kern aber gibt es da eine klare Positionierung dieser Frugal Four, dieser sparsamen Vier, wie sie sich selbst nennen. Sie sagen, wer immer Hilfe jetzt benötigt, um seine Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen nach der Corona-Pandemie, der soll nur Kredite bekommen von europäischer Ebene und keinesfalls Zuschüsse aus Brüssel. Und darüber hinaus werden dort Forderungen aufgestellt, wie es dürfe keine Schuldenvergemeinschaftung geben. Das ist, wenn man sich das Papier von Angela Merkel und Emmanuel Macron anschaut, auch gar nicht so gefordert worden. Und außerdem fordern die Frugal Four auch eine Befristung dieser Kredithilfen. Auf 2 Jahre soll das limitiert sein. Und so eine Befristung, die lässt sich auch in das Papier von Merkel und Macron hineinlesen. Und bemerkenswert ist außerdem ja auch noch, dass wir erinnern uns, noch ein neuer mittelfristiger Finanzrahmen für die Europäische Union ausgehandelt werden soll. In diesem ganzen Zusammenhang gehört ja auch die Frage um zusätzliche Hilfen nach der Corona-Pandemie. Und auch da untermauern die Frugal Four ihre alten Positionen, die noch aus der Vor-Corona-Zeit stammen, nämlich maximal 1% des Bruttoinlandsprodukts sollen die Mitgliedstaaten nach Brüssel überweisen. Und sie alle wollen ihre Rabatte behalten. Ja, nicht nur die Briten haben Haushaltsrabatte in der Europäischen Union genossen, sondern auch etliche andere Staaten. Und die müssen behalten bleiben, die müssen erhalten bleiben, fordern die vier. Und gleichzeitig sollen zusätzliche Hilfen aus dem laufenden Haushalt für die von der Corona-Pandemie betroffenen Staaten finanziert werden. Und jeder, der schon mal erlebt hat, wie solche Haushaltsverhandlungen auf europäischer Ebene ablaufen, der weiß, diese Forderungen sind nicht unter einen Hut zu bringen. Das klingt nach der Forderung, nach der Quadratur des Kreises.
Was glauben die denn damit erreichen zu können? Und wenn man das abschichtet gegen die Probleme, was werden sie erreichen, Herr Kapern?
Naja, das ist unter Ökonomen jedenfalls höchst umstritten, ob dieses Konzept, was da den Frugal Four und ihrem Vormann Sebastian Kurz vorschwebt, überhaupt hilfreich ist. Also, wir müssen sehen, Italien unternimmt ja jetzt schon schuldenfinanzierte Hilfsaktionen für die eigene Wirtschaft, für das eigene Gesundheitswesen. Und alle Ökonomen sagen, dass am Ende dieser Corona-Pandemie der Gesamtschuldenstand Italiens auf 170% angestiegen sein wird. Das ist am Limit dessen, was noch als tragfähig erachtet werden kann. Nun bietet Sebastian Kurz an, diesen Ländern als Hilfe, in Anführungszeichen, da noch was obendrauf zu satteln. Ob man damit die italienische Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen kann, was ja auch im Interesse der Exporteure innerhalb des Binnenmarktes liegen müsste. Zu denen zählen zum Beispiel diese vier, die sehr stark von ihren Exporten in den Binnenmarkt profitieren. Das steht sehr in Frage. Also ob die Aktionen, die Hilfsaktionen, die Sebastian Kurz und seine Amtskollegen dort fordern, überhaupt zum Ziel führen, nämlich ein Auseinanderdriften der Volkswirtschaften in Europa zu verhindern, das ist sehr fraglich.
Und das Ganze noch bei den aktuellen Zinsen. Letzter Punkt, ganz kurz noch, Herr Kapern. Am Mittwoch kommt die Kommission zusammen. Die muss dann die Quadratur des Kreises wieder rundkriegen, ja?
Ja, das ist in der Tat so. Auch die Kommission wird jetzt ihren Vorschlag vorlegen, der natürlich in der einen oder anderen Weise das, was da in dieser Woche auf den Tisch gelegt worden ist, auch in den Blick nehmen wird. Die Kommission hat ursprünglich immer deutlich gesagt, bei dem, was wir da vorlegen, wird man feststellen können, dass uns eine Mischung aus Zuschüssen und Krediten vorschwebt. Und es gibt hier, nun sagen wir mal, Informationen, die darauf hindeuten, dass das Gesamtvolumen, das der Kommission vorschwebt für Corona-Hilfen, deutlich höher liegen könnte als jene 500 Milliarden, die Emmanuel Macron und Angela Merkel skizziert haben. Da sollte es dann eigentlich Spielraum, Manövrierspielraum für Kompromisse geben, wenn denn alle tatsächlich an Kompromissen interessiert sind.
Dankeschön. Das war Peter Kapern mit aktuellen Informationen aus Brüssel zu den verschiedenen Vorschlägen, die da auf dem Tisch liegen. Ich habe es vorhin gesagt, auf der einen Seite wird demonstriert in Deutschland und dann ist natürlich immer wieder die Frage, wer steckt dahinter? Und natürlich auch das Stichwort Schulden und Obergrenze spielt an diesem Wochenende eine Rolle. Barbara Schmidt-Matern ordnet das zu.
Vorsorglich rollten schon am Morgen zahllose Mannschaftswagen der Berliner Polizei Richtung Volksbühne, einem beliebten Tummelplatz für Demonstranten. Doch bis zum Nachmittag blieb es dort ruhig. Allerdings waren allein in der Hauptstadt deutlich mehr als 30 Kundgebungen angemeldet, überwiegend von Gegnern der Vorsichtsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Eine rechtsradikale Kundgebung an der Siegessäule sei vom Veranstalter selbst vorzeitig beendet worden, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei es zu einigen Rangeleien gekommen. Demonstriert wurde deutschlandweit, unter anderem auch in Stuttgart und München. Die Teilnehmerzahlen waren nach Behördenangaben aber deutlich geringer als in den Wochen zuvor. Die Bundeskanzlerin verteidigte die umstrittenen Vorsichtsmaßnahmen unterdessen. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft bezeichnet Angela Merkel das Virus erneut als Zumutung für unsere Demokratie. Die Sorgen der Demonstranten müsse man ernst nehmen, meint am Morgen im Deutschlandfunk Andreas Mattfeld, Abgeordneter der CDU im Deutschen Bundestag.
Ich sehe, dass es natürlich sehr seltsame Gestalten an Verschwörungstheoretikern, an Reichsbürgern da gibt. Aber zumindest sehe ich an den Bildern im Fernsehen auch, dass es dort Menschen gibt, die wirklich ganz normal sind.
Nur, was ist normal? Genau diese Frage treibt die Gegner der Freiheitsbeschränkungen seit Wochen auf die Straße.
Auch mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und ich halte das nur für vernünftig, für und gegeneinander abzuwägen. Nicht diskutieren muss man mit Verschwörungstheoretikern und wirklich seltsamen Gestalten, die da rumkrakehlen und rumschreien.
Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen weder einen Mund-Nasen-Schutz, noch halten sie sich bei den Versammlungen an die Mindestabstände. Wenig Verständnis dafür hat im SWR-Interview Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD.
Sich an die Seite von Rechtsradikalen zu stellen oder von Linksradikalen, die Verschwörungstheorien zum Teil mit antisemitischem Hintergrund in die Welt setzen. Das ist nicht akzeptabel und dem muss auch klar widersprochen werden.
Politisch auf Abstand geht auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Nach deutlichem Druck aus den eigenen Reihen pocht der CSU-Chef auf eine strenge Ausgabendisziplin. Ein nationales Konjunkturpaket, das die Bundesregierung im Juni beschließen will, dürfe nicht zulasten junger Generationen gehen, meint Söder.
Deswegen Obergrenze. Es muss ökonomisch vernünftig sein. Wir machen keine Überschuldung, die am Ende uns dazu bringt, dass wir gar nicht mehr handlungsfähig sind.
So stellte der Franke am frühen Freitagabend auf dem digitalen Parteitag der CSU klar. Da war ihm Bundesfinanzminister Olaf Scholz allerdings schon zuvorgekommen mit einem neuen Vorschlag. Zur Bewältigung der Corona-Krise regt der Sozialdemokrat einen staatlichen Familienbonus von 300 Euro pro Kind an. Aus der Unionsfraktion im Bundestag kommt jedoch Kritik und auch Franziska Brandner, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Bundestagsfraktion, warnt gegenüber unserem Hauptstadtstudio vor einem Gießkannenprinzip.
Wir Grüne haben seit Wochen vorgeschlagen, dass wir einerseits mit Blick auf Kinder den Zuschlag, den es schon gibt für die schwächeren Familien, als auch mit Blick auf die Familien, die im Hartz-IV-Bezug leben, dass wir dort jetzt endlich den Familien helfen, weil sie es dringend brauchen. Und zweitens denjenigen Eltern wesentlich stärker helfen, die irgendwie Homeoffice und Kinder miteinander verbinden müssen.
Viele Familien fragen sich außerdem, was aus ihrem Sommerurlaub wird. Österreich könnte ein Reiseziel sein, denn Bundeskanzler Sebastian Kurz bekräftigte am Morgen im Deutschlandfunk, die deutsch-österreichische Grenze am 15. Juni wieder zu öffnen.
Das war der Bericht von Barbara Schmidt-Matern. An der einen oder anderen Stelle in Deutschland gibt es neue, kleinere Hotspots. In Friesland ist es rings um ein Restaurant passiert und jetzt in Frankfurt rings um einen Gottesdienst der Baptisten. Dort gibt es erhebliche Corona-Neufälle. Petra Demand.
Bei einem Gottesdienst in einer Baptistenkirche in Frankfurt haben sich viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Allein das Gesundheitsamt Frankfurt spricht von über 40 Fällen. Es gehe um einen Gottesdienst am 10. Mai. Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts Gottschalk sagte, den meisten Betroffenen geht es einigermaßen gut. Nur noch eine Person werde aktuell im Krankenhaus behandelt. Viele der Infizierten hätten sich aber nicht in der Kirche selbst angesteckt, sondern später in der eigenen Familie. Bei dem Gottesdienst waren neben Gläubigen aus Frankfurt auch viele aus umliegenden Landkreisen dabei. Die Stadt Hanau meldet zum Beispiel 16 Fälle im Zusammenhang mit dem Frankfurter Gottesdienst. Der erste Infektionsfall sei der Gemeinde schon seit dem 12. Mai bekannt. Von dem Zeitpunkt an habe man auf Online-Gottesdienste umgestellt. Aus der Gemeinde heißt es, man habe sich an die vorgeschriebenen Hygieneregeln gehalten, wie zum Beispiel den Mindestabstand und das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln. Masken seien allerdings nicht getragen worden. Ob bei dem Gottesdienst gesungen wurde, war nicht zu erfahren. Das Feiern von Gottesdiensten ist in Hessen seit dem 1. Mai wieder erlaubt.
Soweit der Bericht von Petra Demand. Und das alles zeigt, so ganz einfach ist das nicht. Wenn man lockert, muss man aufpassen, was man lockert. Thüringen zum Beispiel will jetzt auch lockern. Der Ministerpräsident hat das angekündigt. Danach sollen allerdings die einzelnen Kreise entscheiden. Und dann spielt eben genau eine Rolle. Halten sich die Menschen dran, wird es gehen. Wenn nicht, wird es etwas schwieriger. Wie reagieren jetzt die Parteien im Landtag und die kommunalen Spitzenorganisationen? Franziska Greve.
Der Kurs soll sich ändern. Ab dem 5. Juni könnte das in Thüringen heißen: Gebote statt Verbote, lokal statt zentral. Wie Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte, seien staatliche Aktionen in den letzten Wochen so eintrainiert worden, dass es von nun an möglich sei, lokal in Infektionsgeschehen einzugreifen. Nach seinen Worten haben die Menschen inzwischen verstanden, wie sie mit der Corona-Pandemie umgehen sollten. So etwa, wie wichtig Abstand halten sei. Dafür braucht es keine Verbotsstruktur mehr, sagte der Ministerpräsident wörtlich. Ramelow nennt aber auch Bedingungen. Damit Kindergärten und Schulen wieder in einen Regelbetrieb übergehen könnten, seien flächendeckende Tests des Personals nötig. Die Kosten dafür will das Land tragen. Die CDU begrüßt den Vorschlag als Schritt zurück in die Normalität. Viele Lösungen der letzten Wochen seien lebensfremd gewesen. Ramelows Koalitionspartner SPD und die oppositionelle FDP sehen den Vorstoß ebenfalls positiv, befürchten aber einen Verordnungsflickenteppich, wenn Landkreise und Bundesländer sehr unterschiedliche Regeln verhängen.
Soweit der Bericht von Franziska Greve. Wir schauen ins Ausland und da sind in diesen Tagen, in diesen Stunden vor allen Dingen die Nachrichten aus Brasilien einigermaßen verstörend. Brasilien stürmt an die Spitze, jedenfalls was die Neuinfektionen betrifft, und auch die Todeszahlen gehen nach oben. Und das Ganze vor dem Hintergrund einer politischen Krise, die es in Brasilien gibt, weil der Präsident Dinge tut, die vermutlich so mit den Gesetzen nicht übereinstimmen. Bolsonaro bleibt der Geisterfahrer in der Corona-Pandemie. Einzelheiten dazu von Ivo Stefan Maruschik.
Chloroquin, Chloroquin, ich weiß, dass du mich heilst, im Namen Jesu. Sprechchöre vor dem Präsidentenpalast in Brasilia. Mit welchen Maßnahmen und mit welchen Medikamenten man gegen die Corona-Pandemie vorgeht, das ist in Brasilien weniger eine Frage von Wissen oder Wissenschaft, sondern eine Frage des Glaubens und natürlich der politischen Ideologie. Präsident Jair Bolsonaro findet das noch lustig. Ich sag's mal höflich: Wer rechts ist, nimmt Chloroquin, wer links ist, der soll halt Limo trinken. Dabei gibt es eigentlich schon lange keinen Grund mehr zum Lachen. Brasilien zählt mehr als 20.000 Tote und derzeit mehr als 160.000 akut Kranke. Weltweit liegt Brasilien auf Platz 3 der Covid-19-Fälle, nur noch knapp hinter Russland und den USA. Südamerika ist inzwischen zum neuen Epizentrum der Pandemie geworden und Brasilien ist am schwersten betroffen, stellt Michael Ryan fest, der das Notfallprogramm der Weltgesundheitsorganisation WHO leitet.
South America has become a new epicenter for the disease.
Wie sein Vorbild Donald Trump lehnt auch Bolsonaro Abstandsregeln und Kontaktsperren ab. Er glaubt aber immer noch an Chloroquin bzw. an den davon abgeleiteten Wirkstoff Hydroxychloroquin. Beide setzen darauf, dass dieses Malaria-Medikament sich noch als Wundermittel gegen SARS-CoV-2 erweisen wird. Deswegen machte Bolsonaro Druck, die Gabe von Hydroxychloroquin in die Richtlinien für die öffentlichen Krankenhäuser aufzunehmen. Seit dieser Woche soll das Medikament jetzt an brasilianischen Kliniken eingesetzt werden. Dabei weiß Bolsonaro nur zu gut, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit des Mittels gibt. Manche Verbände und andere Länder sind der Meinung, dass Chloroquin vom Beginn der Behandlung an genommen werden kann und sollte, obwohl es keine wissenschaftliche Bestätigung für die Wirksamkeit gibt. Tatsächlich geht die Forschung aber davon aus, dass Chloroquin die Todesrate sogar noch erhöht. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine große Datenanalyse, die in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet erschienen ist. Die Auswertung ergab keinen Nutzen, aber ein erhöhtes Sterberisiko durch Hydroxychloroquin. Deswegen schütteln nicht nur die beiden letzten Gesundheitsminister inzwischen über die Corona-Politik Bolsonaros nur noch den Kopf, auch das medizinische Fachpersonal ist entsetzt, so wie Iliana Macedo, die eine Krankenhausapotheke in São Paulo leitet. Ich habe inzwischen fast den Eindruck, dass er die Bevölkerung damit dezimieren will, vor allem die Ärmsten, die uninformierten Bürger. Dabei sind es die, die an ihn glauben und die ihn gewählt haben. Man muss es wohl so sagen, leider passiert genau das gerade hier in Brasilien. Uns Medizinern stehen die Haare zu Berge. Es tut weh, das zu sehen. Immerhin gibt es auch Politiker, die sich gegen Bolsonaro stellen, allen voran João Doria, der Gouverneur des größten Bundesstaats São Paulo. Die Antwort ist nein. Wir werden Chloroquin nicht generell verschreiben. Hier in São Paulo folgen wir dem, was die Wissenschaft uns rät. Auf offener Bühne streiten der Präsident und einige Gouverneure um den richtigen Weg, um gegen die Pandemie vorzugehen. Die einen sind für Ausgangssperren, der Präsident ist dagegen. Aber selbst die eigentlich rein medizinische Frage, welches Medikament verschrieben wird, ist in Brasilien längst eine Frage des Glaubens und der politischen Ausrichtung geworden.
Eine chaotische Politik und die entsprechenden Konsequenzen, dieses Mal aus Brasilien, dargestellt von Ivo Maruschik. Wir schauen in die Türkei. Am Ende des Fastenmonats Ramadan steht ja das Zuckerfest. Da wird dann normalerweise 3 Tage lang groß gefeiert. Mit vielen zusammen, Familie, Freunde und Nachbarn. Man besucht sich und man kommt sich natürlich näher. Unter Corona ist das allerdings in diesem Jahr streng verboten. Damit sich alle daran halten, gilt jetzt zum ersten Mal in der Türkei insgesamt ein landesweiter Shutdown über die ganzen 4 Tage, nämlich von Samstag heute bis Dienstag. Das werden für viele ganz, ganz harte Tage. Karin Sens.
Im Netz feiern sie sarkastisch die positiven Seiten der Ausgangssperre über die Feiertage. Man muss das Haus nicht wie normalerweise vorher putzen. Man muss nicht für Besucher, die unangemeldet kommen könnten, groß aufkochen. Man muss keine Leute treffen, die man eh nicht mag. Und man spart eine Menge Geld. Kinder und Jugendliche besuchen an Bayram eigentlich traditionell die älteren Verwandten, küssen ihnen die Hand und kriegen dann etwas Taschengeld zugesteckt. Saleh Uçar steht am Freitag vor dem Shutdown mit seinem Melonenlaster in der Küstenstadt Kasch im Süden der Türkei. Er fastet nicht während des Ramadan, auch dieses Jahr nicht, gibt er zu. Trotzdem ist das Zuckerfest was ganz Besonderes für ihn. Wir sind eine große Familie. Mein Vater hat 9 Kinder. Und mit Schwiegertöchtern, Schwiegersöhnen und Enkelkindern kommen da 40 bis 50 Leute zusammen. Aber dieses Jahr wird das nichts. Das wird uns fehlen. Auch Yeshim Yalçın, eine Ärztin aus Antalya, will sich noch nicht so recht vorstellen, wie sie die Bayram-Feiertage mit Ausgangssperre verbringen soll. Sie hat 2 kleine Kinder, mit denen sie sonst oft was unternommen hat. In Antalya sind wir manchmal an den Strand gegangen. Hauptsächlich haben wir uns aber mit der Familie getroffen. Aber jetzt können wir nirgendwo hin und dieses Jahr gehe ich davon aus, dass ich am letzten Tag im Krankenhaus arbeiten muss. Sie hat sich zumindest vor den Feiertagen und vor dem Shutdown noch ein paar Tage Urlaub, gut 200 Kilometer westlich von Antalya, in Kasch gegönnt. Allerdings ohne Kinder. Die dürfen seit Wochen gar nicht aus dem Haus. Ähnlich geht's den über 65-Jährigen. Die dürfen allerdings am Sonntag als Einzige für ein paar Stunden raus. Im Netz witzeln sie jetzt, ob die Jungen diesmal schon das Taschengeld und die Süßigkeiten für Oma und Opa parat gelegt haben, wenn die vorbeikommen, um ihnen die Hände zu küssen. Es ist bitterer Humor, denn die Verantwortlichen warnen davor, dass die Besuche diesmal umgekehrt stattfinden. Sie wollen ja vor allem die Älteren davor schützen, dass sie sich beim großen Familienzusammenkommen bei den Kindern anstecken. Es wird ein einsames Zuckerfest, das weiß auch die Ärztin aus Antalya.
It is so hard for us also.
Das ist schwer für uns. Wir werden wohl mit vielen am Telefon reden. Das ist echt schwer. Der Melonenhändler wird die Tage wohl oder übel komplett zu Hause verbringen. Ich habe eine Tochter, die bereitet sich auf die Uni-Prüfung vor. Die möchte ich ein bisschen aufheitern und ihr was schenken. Ich habe viel zu wenig Zeit für sie, weil ich immer unterwegs bin. Jetzt will ich mich 3-4 Tage um sie kümmern, mit ihr reden und schauen, was ich für sie tun kann. So versucht er, all dem was Positives abzugewinnen. Aber an seinen Augen über seinem weißen Mundschutz kann man erkennen, so hat er sich das Zuckerfest in diesem Jahr nicht vorgestellt. Dabei denkt er vor allem an seine Eltern. Mein Vater und meine Mutter sind schon über 80, die sind auch traurig. Wenn sie uns alle gesehen haben, dann ist es ihnen immer gleich wieder besser gegangen. Sie haben sich gefreut. Verständlich, wenn man sich nur 1-2 Mal im Jahr sieht. Aber da kann man nichts machen. Salah Ocha hebt eine schwere Wassermelone auf die Waage, schneidet ein Stück raus, um seinen Kunden probieren zu lassen. Es ist einiges los auf den Straßen. Alle decken sich noch vor dem Shutdown mit Proviant ein. Allerdings nur für sich selbst. Mit unangemeldetem Bayran-Besuch muss dieses Jahr keiner rechnen.
Soweit der Bericht von Karin Sens. Der Streit zwischen der Türkei und Griechenland über die Hoheitsrechte in der Ägäis ist schon etwas älter. Immer wieder ist es auch in den vergangenen Tagen zu mindestens Provokationen gekommen, ja auch möglicherweise zu Grenzverletzungen. Einzelheiten dazu von Christian Buttgereuth.
Griechische Medien hatten berichtet, dass türkische Sicherheitskräfte auf griechischer Seite eine kleine Insel im Grenzfluss Evros besetzt hielten. Aus Kreisen des griechischen Außenministeriums hieß es, Athen habe nun offiziell Beschwerde bei der türkischen Regierung eingereicht. Da sich das Flussbett im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, ist die Frage der Grenzziehung nicht eindeutig. Zudem schwankt die Größe der sandbankartigen Insel mit dem Wasserstand. Der griechische Außenminister Dendias hatte bereits vor einigen Tagen vorgeschlagen, die Grenzfrage über ein gemeinsames Komitee und entsprechende Messungen zu lösen. Es ginge lediglich um ein paar Dutzend Meter, so Dendias. Die größte Oppositionspartei Syriza sprach von willkürlichen und aggressiven Aktionen der Türkei. Eine Stellungnahme der Türkei liegt bislang nicht vor. Der Grenzfluss Evros war im März den ganzen Monat lang Schauplatz eines von der Türkei inszenierten Flüchtlingsdramas. Präsident Erdogan hatte mit der Aussage, die Grenze nach Europa sei offen, tausende Flüchtlinge an den Evros gelockt. Tatsächlich hielten griechische Sicherheitskräfte die Grenze dicht. Nach übereinstimmenden Erkenntnissen internationaler Rechercheteams wurde dabei ein Migrant von griechischen Grenzschützern erschossen. Griechenland streitet das bis heute ab.
Soweit der Bericht von Christian Buttgereuth. Bei einem Flugzeugabsturz in Pakistan hat es viele, viele Opfer gegeben. Einzelheiten dazu jetzt von Silke Dietrich.
Bis in die Nacht hinein haben Helfer versucht, die Opfer aus den Trümmerteilen herauszuholen. Abgebrannte Flugzeugteile haben sich in den Häusern verkeilt, von denen zum Teil nur noch verkohlte Wände übrig sind. Unzählige Male haben die Helfer in den Krankenwagen die Toten und Verletzten ins Krankenhaus gefahren. Nur 2 Passagiere, so sagen es die Behörden, hätten den Absturz überleben können. Darunter ist auch Muhammad Zubai. Im Krankenhaus hat er dem pakistanischen Fernsehsender Jio ein Interview gegeben. An Bord waren Kinder, Männer, ältere Frauen, erzählt er hier. Als der Flieger nicht landen konnte, haben alle angefangen zu schreien. Sie haben geweint und dann haben alle nur noch gebetet. Muhammad Zubai hat einige Kratzer im Gesicht, sieht aber recht munter aus. Es gleicht einem kleinen Wunder, dass er den Absturz überlebt hat. Warum der Airbus A320 über dem Wohngebiet abgestürzt ist, ist noch nicht ganz klar. Der Pilot habe einen Notruf abgesetzt und gesagt, dass er die Kontrolle über die beiden Motoren verloren habe. Eine Minute bevor der Flieger landen sollte, sei die Verbindung abgebrochen, sagt die pakistanische Luftfahrtbehörde. Arshad Malik, der Geschäftsführer der pakistanischen Fluggesellschaft PIA, sagt auf einer Pressekonferenz: Wir haben zuvor alles gecheckt. Die Maschine ist gewartet worden. Alles, wie es die Protokolle vorsehen. Ich habe hier die ganzen Bescheinigungen vorliegen. Es werde nichts vertuscht werden, sagte Malik weiter. Inspektoren des Luftfahrtministeriums in Pakistan würden nun den Vorfall untersuchen nach internationalen Standards.
Das war der Bericht von Silke Dietrich. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Bei mir im Studio ist der Kollege Maximilian Rieger. Er hat den Sport unter anderem einen BVB-Sieg. Wunderbar, bitteschön.
Genau, der Tabellenzweite siegt nämlich 2:0 beim VfL Wolfsburg. Natürlich ohne weiterhin Publikum im Stadion zu haben. Aber trotzdem war es ein Sieg, berichtet Moritz Kasselet.
Selten war das Prädikat glanzloser Sieg so passend wie heute. Die Dortmunder gewinnen zwar 2:0 durch Tore von Guerrero in der ersten und Hakimi in der zweiten Hälfte. Aber eine echte Spitzenleistung war das nicht vom Bayernjäger Nummer 1. Zwar haben die Dortmunder viel Ballbesitz gehabt, gerade im ersten Durchgang, aber sie haben sich nur wenige Torchancen erspielt. Und gerade nach dem Seitenwechsel waren die Wolfsburger wirklich am Drücker. Steffen vergab kurz nach der Pause die Riesenchance zum 1:1-Ausgleich. Das wäre am Ende auch verdient gewesen. Aber dann zeigte sich eben, welche doch die Spitzenmannschaft ist. Dortmund gewinnt am Ende mit 2:0 beim VfL Wolfsburg und sendet schöne Grüße an den Tabellenführer aus München zum FC Bayern.
Denn die Dortmunder rücken damit erstmal bis auf einen Punkt ran an die Bayern. Die spielen aber auch gerade erst zu Hause gegen Frankfurt und können den Vorsprung dann wieder ausbauen. Da steht es nach 3 Minuten noch 0:0. Hinter Dortmund hat es in der Tabelle einen Platztausch gegeben, denn Bayer Leverkusen gewinnt das Verfolgerduell gegen Borussia Mönchengladbach. Marc Eschweiler.
Das war eine reife Leistung von Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself gewinnt am Ende verdient mit 3:1 im Borussia-Park. Vor allem, weil Leverkusen in der ersten Halbzeit die deutlich bessere und zielstrebigere Mannschaft war. Leverkusen führte zur Pause durch Havertz mit 1:0. Das Tor fiel schon früh in der 7. Minute. Die zweite Halbzeit war dann ausgeglichen. Gladbach hatte sogar ein Chancenplus, war aber vor dem gegnerischen Tor nicht so konsequent genug wie die Gäste aus Leverkusen. Thüram kam zunächst per Volleyschuss für Gladbach zum Ausgleich in der 52. Minute. Aber wenige Minuten danach gab es ein Foul an Bellarabi, einen umstrittenen Foul-Elfmeter für Leverkusen, den Kai Havertz aber verwandelte. Und in der Schlussphase setzte Sven Bender per Kopf den 3:1 Endstand.
Aus Mönchengladbach, Marc Eschweiler. Ich habe das Gefühl, dass ich nach wie vor der Beste auf dieser Position bin. Das hat Bremens Trainer Florian Kohfeldt vor dem Spiel gegen den SC Freiburg gesagt. Bei 5 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz eine mutige Aussage. Jetzt sind es aber nur noch 2 Punkte, denn Bremen gewinnt mit 1:0. Jens-Jörg Rieck mit den Einzelheiten.
Werder Bremen meldet sich zurück. Nach nur einem Sieg in den letzten 12 Spielen gelingt in Freiburg ein 3-Punkte-Erfolg und das dank des Tores von Leonardo Bittencourt aus der 19. Minute. Bis dahin, Bremen, die deutlich bessere Mannschaft, stürmte nach vorn, setzte Freiburg früh unter Druck und verteidigte nach diesem 1:0-Führungstreffer die Führung bis in die Halbzeit hinein. In der zweiten Hälfte Freiburg dann wieder das engagiertere Team, ohne aber so viele große und klare zwingende Aktionen zu haben. Am Ende verliert Freiburg wichtigen Boden im Kampf um die Europapokalplätze und Werder Bremen, der Mannschaft, der der erste Abstieg seit 1980 droht, macht dann einen großen Schritt raus aus dem Keller der Bundesliga.
Anders der SC Paderborn, der Tabellenletzte, bräuchte so langsam auch mal wieder 3 Punkte. Aber nach dem 0:0 am vergangenen Wochenende gegen Düsseldorf reicht es heute gegen Hoffenheim erneut nur zu einem Punkt. Das 1:1 hat Jan Wochner für sie beobachtet.
Ein Unentschieden, das beide Mannschaften enttäuscht zurückließ. Lange Gesichter auf beiden Seiten nach Abpfiff. Die Tore in diesem Spiel fielen schon früh. Hoffenheim nach 4 Minuten schon in Führung. Robert Sko, der Däne, traf mit einem richtigen Kracher unter die Latte nach toller Vorarbeit von Kader Schabek schon in der 4. Minute. Aber Paderborn kam schnell zurück, begünstigt durch einen dicken Abwehrschnitzer von Hoffenheims Abwehrchef Bicakcik. Srebeni, der Nutznießer, mit einem eleganten Schlenzer aus 22 Metern ins obere rechte Eck. Paderborn noch mit einem Lattenkracher in Durchgang 1. Ansonsten war es ein über weite Strecken zerfahrenes und insgesamt auch irgendwie ausgeglichenes Spiel, das keinen Sieger verdient hatte.
Deutlich mehr los war in der zweiten Liga beim Spiel Osnabrück gegen Hannover. Die Hannoveraner hatten ja eine Woche mehr Pause. Das Spiel gegen Dresden vergangene Woche hat nicht stattgefunden, weil die Dresdner in Quarantäne mussten. Und diese eine Extrawoche hat Hannover anscheinend gewinnbringend genutzt. Vom 4:2-Sieg berichtet Tabia Kunze.
Hannover 96 schafft nach 11 Wochen Corona-Pause die perfekte Rückkehr und verabschiedet sich mit einem 4:2 beim VfL Osnabrück aus dem Abstiegskampf der zweiten Liga. Die 96er lagen bis zur 75. Minute zurück. Dann drehte der eingewechselte Stürmer Marvin Duksch mit 2 Toren die Partie. Der VfL Osnabrück verlor in dieser Schlussphase die Ordnung und die Konzentration in der Defensive. Trainer Daniel Thun sprach von einer großen Enttäuschung. In der Liga wartet der Aufsteiger damit seit 10 Spielen auf einen Sieg und muss aufpassen, den Vorsprung auf die Abstiegsplätze nicht völlig zu verspielen.
Ebenfalls in latenter Abstiegsgefahr bleibt der FC St. Pauli. Die Hamburger verlieren in Darmstadt mit 0:4 und Sandhausen und Regensburg trennen sich 0:0. Und in der dritten Liga hat der erste FC Magdeburg heute den DFB darum gebeten, seine Spiele zu verschieben, weil der Verein seine ersten Corona-Tests nicht durchführen konnte. Das zuständige Labor hätte die notwendigen Kapazitäten nicht gehabt. Der DFB dementiert dies laut MDR. Da gibt es also auch weiter Streit zwischen den Vereinen und dem Verband.
Dankeschön, das war der Kollege Maximilian Rieger. Das war der Blick auf das Sportgeschehen. Wir werden Sie natürlich hier weiter auf dem Laufenden halten. Der Kollege kommt gleich wieder. Hier folgt der Hintergrund. Mir bleibt nur noch Tschüss zu sagen, mich bei Ihnen zu bedanken. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Bis demnächst und auf bald.